Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Er gebe uns Gnade zum Hören und zum Verstehen. Amen. Eine ungewöhnliche Geschichte, die viele von uns natürlich schon kennen, aber sie ist immer wieder ungewöhnlich, denn sie irritiert. Wie schräg ist das denn, dass Jesus seinen Jüngern, dass Jesus uns einen korrupten Mann als Vorbild darstellt. Zumindest ein Effekt ist direkt eingetreten. Wir hören hin, weil das ist ungewöhnlich. Und sicher die, die sich schon öfters mit solchen Vergleichsgeschichten aus dem Neuen Testament befasst haben, die wissen und die merken, bei diesen Lehrstücken geht es um einen zentralen Punkt. Das Drumherum ist erzählerische Kulisse. Und die darf auch schon mal provokativ sein, denn dann hört man hin. Und diesen zentralen Punkt, den wollen wir uns heute ansehen. Es geht in den drei Geschichten vor dieser Geschichte, in Lukas 15, um Verlorenes und Gefundenes. Im Mittelpunkt der Geschichten davor steht Gott. Sein liebevolles Wesen, sein Verhalten, sein Suchen nach dem Verlorenen und seine Freude über das Wiederfinden. In unserer Geschichte geht es jetzt nicht mehr um Gott, sondern es geht ganz und gar um den Menschen, nämlich den Menschen, der auf Abwege geraten ist. Es geht um dessen Beweggründe und dessen Verhalten. Und da wir Menschen nun mal allesamt schräge Vögel sind, mag eine schräge Geschichte gar nicht so abwegig sein. Die Szene ist klar. Da ist ein Verwalter, ein Treuhänder, ein Manager, würden wir heute sagen, der geht mit den ihm anvertrauten Ressourcen nicht sorgsam um. Es steht nicht da, dass er sie stehlen würde, es steht da, dass er sie verschwendet. Er verschleudert sie, er verschleudert, was ihm anvertraut wurde. Er denkt wahrscheinlich, er ist es wert. Ungünstigerweise für ihn kommt das dem Eigentümer zu Ohren und der tut zwei Dinge. Erstens, er fordert Rechenschaft, um den genauen Schaden zu erheben. Und zweitens, er erklärt dem Verwalter bereits klipp und klar, dass das Vertrauensverhältnis zerrüttet ist, dass es auch nach dem Rechenschaftsbericht keine weitere Zusammenarbeit mehr geben wird. Und für unseren Manager ist das ein Schock. Er war sich seiner Sache so sicher und er dachte, er könnte dieses Spiel immer weiter treiben. Und jetzt wird ihm schlagartig klar, dass seine Zukunft sehr düster aussieht. Er muss sich schnell überlegen, wie er diese Zukunft irgendwie noch günstig beeinflussen kann. Und dann spielt er seine beruflichen Alternativen durch und dann heißt es hier, graben kann ich nicht, betteln, da schäme ich mich. Das schließt er aus. Aber er ist sich der Dringlichkeit vollkommen bewusst und da kommt ihm die Idee, sein noch im Amt sein auszureizen. Er setzt sich konsequent über alles hinweg. Vorher hat er ja nur verschwenderisch gelebt, jetzt aber fängt er an, auf Kosten des Eigentümers dessen Besitz zu unterschlagen. Er nutzt seine Funktion als noch Geschäftsbevollmächtigter und er lässt den Schuldnern seines Eigentümers beträchtliche Gelder. Und er tut das nicht aus Liebe zu diesen Leuten, er tut das auch nicht aus Rache gegenüber dem Eigentümer, weil der ihn nicht mehr weiter beschäftigen möchte, sondern er tut das allein wegen seiner Zukunft. Er leitet daraus nämlich, wie das im Orient vielleicht noch stärker ist als bei uns, ein klares Gegengeschäft ab. Diese Schuldner werden sich dankbar erweisen müssen, das ist eine Ehrensache, und ihn daher danach bei sich als Verwalter einsetzen, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich vom Amt abgesetzt werde, Vers 4. Und dieses Verhalten wird von Jesus gelobt. Warum eigentlich? Sicher nicht, weil er fremdes Eigentum unterschlagen hat. Das ist ja nur die Kulisse der Geschichte. Was gelobt wird, ist, dass der Verwalter nur noch einen Maßstab kennt. Die konsequente Ausrichtung auf seine Zukunft. Das ist der springende Punkt der Geschichte. Jesus ist sich sehr bewusst, dass das konkrete Handeln des Verwalters unmoralisch ist. Er drückt das darin aus, indem er spricht von dem Verhalten der Kinder dieser Welt und das stellt er gegenüber den Kindern des Lichts. Aber er sagt, genau in diesem einen Punkt, in diesem konsequenten Ausrichten auf den zukünftigen Vorteil, sind die Kinder dieser Welt klüger als die Kinder des Lichts. Jesus attestiert den Kindern des Lichts, den Frommen, er attestiert ausgerechnet den Frommen, dass ihr Handeln nicht konsequent auf die Zukunft ausgerichtet sei, sondern kurzsichtig in der Gegenwart verstrickt wäre. Was hat das jetzt alles mit uns zu tun? Ähnlich wie unser Verwalter haben ja auch wir, jeder Mensch, etliches von dem, dem alles gehört, nämlich Gott, dem Schöpfer, erhalten. Und wir sollen als Menschen damit wirtschaften. Einige von uns meinen immer, es sei zu wenig, was sie erhalten hätten. Nicht schön genug, ich bin nicht klug genug, ich bin nicht erfolgreich genug. Aber wenn wir ehrlich sind, dann hat jeder ganz viel anvertraut bekommen. Fangen wir einmal mal mit dem schlichten Leben an. Keiner von uns hat es sich selbst gegeben. Keiner hat sich selbst diesbezüglich eingesetzt. Und an dieser Gabe, an diesem Geschenk des Lebens, da hängt so viel dran. Beziehungen, Begegnungen, Chancen, ja auch Niederlagen. Gute, gesunde Zeiten, ja auch schwierige Zeiten. Zeiten der Schwäche, der Krankheit. Aber auch die waren meist im Rückblick nicht wertlos. Wir haben dieses Leben mit all den Ressourcen, die damit zusammenhängen, auf Zeit erhalten, wie der Verwalter sein Amt. Es ist von Anfang an klar, dass es begrenzt ist. Also wir halten fest, wir haben wie der Verwalter viel erhalten und wir haben es immer nur auf Zeit erhalten. Aber beides gerät uns ständig aus dem Blick. Wir glauben, wir haben nicht viel erhalten. Wir haben zu wenig von allem und müssten deshalb ständig versuchen, noch mehr für uns aus der Sache herauszuholen. Wir verschwenden wie der Verwalter. Und zweitens, wir wissen zwar um die Amtsdauer, wir wissen um die zeitliche Begrenztheit unseres irdischen Lebens, aber wir haben eine Tendenz in uns, uns selbst wahrzunehmen, als wären wir nicht endlich. Jeder von uns hat das in sich. Uns selbst wahrzunehmen, als wären wir nicht zeitlich, als wären wir nicht in enge Grenzen gewiesen, als seien wir schon eine Stufe weiter, als hätten wir das Vergängliche schon hinter uns gelassen. Wir tun so, als könnten wir dauerhaft bleiben, obwohl wir alle wissen, dass wir bald abtreten. Und dass wir so eingestellt sind, das hat einen inneren Grund. Der führt uns in die Tiefe unseres Menschseins. Das, was die Bibel Sünde nennt. Er meint, oder dieser Begriff meint, dass Menschen den Drang haben, wie Gott sein zu wollen. Das heißt, der Mensch hat die geschenkte Ebenbildlichkeit. Das, was er von Gott wirklich erhalten hat und was ihn so deutlich unterscheidet vom Tier und von allen anderen Wesen und materiellen Dingen. Diese Ebenbildlichkeit, der Mensch hat diese Ebenbildlichkeit pervertiert, umgedreht, indem er sie nicht mehr dazu nutzt, seinen Schöpfer zu ehren, sondern sie nutzt, um sich selbst zu verehren. Das ist dieser innere Grund, warum wir übersehen, dass wir begrenzt sind. Aber es gibt auch äußere Gründe. Und eine große Rolle spielt dabei, dass wir einer andauernden Beeinflussung ausgesetzt sind. Eine Beeinflussung, die uns so etwas wie ewiges irdisches Leben vorgaukelt. Die den Jugendwahn feiert, die Krankheit und Tod als etwas Wesensfremdes abtut und in abgegrenzte Anstalten, Krankenhäuser, Altenheime und so weiter dort hineingibt, dort verbannt, als ob das Sterben und Vergehen nicht zu uns gehören würde. Und so hören wir im Moment endlos Schilderungen über Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung. Und die Botschaft ist, krank sein und sterben gehört nicht zu unserem Leben dazu. Wir werden das wieder unter Kontrolle kriegen. Wir haben das Leben im Griff. Früher nannte man Menschen Sterbliche. Das ist heute politisch nicht mehr korrekt. Das geht heute nicht mehr. Es weiß zwar jeder, dass von der ersten Sekunde des Lebens an eine Uhr abläuft, aber wir verdrängen das. Unser Machbarkeitswahn hat unser Empfinden voll im Griff. Und wer sich immer zu diesen Einflüssen ausgesetzt sieht, verliert die christliche Perspektive auf das irdische Leben. Auf das irdische Leben als ein kurzes, aber reichlich ausgestattetes Amt, das uns letztlich für höhere Ämter qualifiziert. Und wollen wir diese christliche Perspektive behalten, dann ist es wichtig, dass wir immer wieder auch der anderen Stimme Gehör verschaffen. Der Stimme Gottes, die uns darauf hinweist, wie es wirklich ist. Und deshalb brauchen wir Texte wie diesen heute. Deshalb brauchen wir aber auch unsere persönliche Andacht, den Gottesdienst, auch andere Christen, die auch diese Perspektive, an dieser Perspektive festhalten und Widerstand leisten gegen diese manipulative Wahnperspektive einer Gesellschaft ohne Gott. Wie der Verwalter wurde uns viel anvertraut und wie er ist eigentlich klar, wie bei ihm ist eigentlich klar, dass das nur auf Zeit ist. Aber wir verdrängen es. Aber nicht nur in der Hinsicht finden wir uns im Verwalter wieder. Wir finden uns auch wieder, wenn es darum geht, wie wir mit dem Anvertrauten umgehen. Wenn wir ehrlich sind, wissen wir, dass wir die uns anvertrauten Ressourcen, unser Leben, unsere Kraft, unsere Zeit, dass wir die ganz überwiegend für das Jetzt und Hier einsetzen und nicht bewusst und gezielt für die Zukunft im Dann und Dort der Ewigkeit. Wie der Verwalter, der in seiner guten Position ein gedankenlos verschwenderisches Leben führt. Aber dann lässt der Eigentümer den Verwalter rufen. Er sagt ihm ins Gesicht, dass er, der Verwalter, der Verschwendung angeklagt ist und dass seine Amtszeit zu Ende ist. Und da wir so viele Ähnlichkeiten mit dem Verwalter haben, können wir jetzt von ihm lernen. 3 Punkte. Er lässt sich rufen. Tatsächlich ist es ja so, dass Gott in unser Leben immer wieder hineinruft, um uns aufzuwecken. Ein Weckruf, den er eigentlich gar nicht machen müsste, denn wir wissen ja von Anfang an, dass es begrenzt ist. Aber es ist Gottes Freundlichkeit, dass er uns immer wieder ruft. Vielleicht heute durch diesen Text, durch diese Predigt, oft durch Krisen, wenn Krankheit kommt, wenn der Tod schon mal zaghaft anklopft, wenn Lebenspläne zerbrechen, die man sich so schön ausgemalt hat. Ein Freund von mir sagte vor ein paar Wochen in einer Predigt, lernt euch mit eurer Vergänglichkeit anzufreunden. Und schon auf dem Weg nach Hause von dieser Predigt ging es ihm sehr schlecht. Hohes Fieber setzte ein, danach Krankenhaus, große Schmerzen, Fehlbehandlung, wieder Krankenhaus, Komplikationen, wieder Krankenhaus. Und dann, Gottes Gnade, momentan geht es ihm wieder gut. Er erzählte mir, wie oft er in diesen Wochen des Auf und Abs an seinen eigenen Satz denken musste, den er anderen sagte. Lernt euch mit eurer Vergänglichkeit anzufreunden. Keiner von uns weiß, wie er heute nach Hause kommt, was in den nächsten Wochen passiert. Lassen wir uns davon rufen? Der Verwalter hätte davonlaufen können. Er hätte noch schnell den Tresor plündern. Er ahnte vielleicht schon was, hätte schnell den Tresor plündern können und ab die Post. Und so machen wir es gern. Gott ruft, aber anders als der Verwalter gehen wir nicht hin, hören wir nicht hin, sondern laufen weg. In diesen Tagen, an den Sonntagen im November, da denkt man in vielen Kirchen, und wir haben das eben auch im Fürbittegebet schon gehabt, an die verfolgten Christen. Christen sind und bleiben ja zahlenmäßig die am stärksten verfolgte religiöse Gruppe. Und wir im wohlhabenden, sicheren Rechtsstaat tun gut daran, die Geschwister, die diese Christenverfolgung gewissermaßen an unserer Stadt ertragen, sie im Gebet zu tragen und ihnen auch finanziell zu helfen. Warum komme ich jetzt auf die verfolgten Christen? Weil es gerade unter ihnen häufig Menschen gibt, die so ein Ruferlebnis hatten. Gerade die Leute, die vorher einer anderen Religion angehörten und dann Christen werden, die hatten dieses Ruferlebnis. Gerade die, die oft selbst Verfolger waren. Die Geschichte des Saulus, der zu einem Paulus wurde, hat sich in der Geschichte der Kirche und in der Christenverfolgung zigfach wiederholt. Wie bei Saulus kommt dann plötzlich ein Ruf, den sie nicht überhören, der sie erschüttert, der sie ins Nach- und ins Umdenken bringt. Manchmal durch Visionen, manchmal durch Heilung, manchmal durch ein Wort aus der Bibel, manchmal durch einen Satz, der einer von den Leuten sagt, den sie gerade quälen. Zigfach gehen solche Rufe Gottes an die Verfolger seiner Kirche. Es lassen sich natürlich leider nicht alle rufen. Viele hören auch einen Ruf, aber sie tun ihn als Täuschung ab, vergessen ihn ganz schnell wieder, erklären das, was sie erlebt und gespürt haben, anders, sodass sie es nicht als Gottesruf deuten müssen. Aber es gibt eben auch immer wieder die, die das dann tatsächlich als Gottesruf erkennen, die bereit sind, sich eine Ansage Gottes geben zu lassen und genau hinhören. Auch wenn das ihr ganzes bisheriges Leben komplett in Frage stellt. Auch der Verwalter in unserer Geschichte wird ahnen, dass ihm sein Herr wohl nichts Nettes zu sagen hat. Aber er geht hin, er will es hören. Warum will der Mann das hören in der Geschichte? Warum gibt es Menschen, die sich rufen lassen, die die Ansage Gottes hören und andere nicht? Was unterscheidet sie? Das Zweite, was wir von unserem Verwalter lernen können, das Erste ist, er lässt sich rufen. Das Zweite ist, er lässt sich rufen, weil er innerlich bereit ist, das Urteil zu akzeptieren. Er argumentiert nicht mit dem Eigentümer, dass er vielleicht doch nicht so ein großer Verschwender wäre oder dass ihm das doch zustünde. Wenn man heute an die maßlosen Vorstandsgehälter in den DAX-Konzernen denkt, die teilweise 250 Mal mehr sind als ein normales Durchschnittsgehalt, und würde diese Leute der Verschwendung anklagen, dann hätten sie mit Sicherheit 1000 Argumente, dass sie mindestens dieses Gehalt wert sind, wenn nicht noch wesentlich mehr. Aber unser Verwalter argumentiert nicht. Er wusste, dass er mit dem Besitz des Verschwenders, mit dem Besitz des Eigentümers verschwenderisch umgegangen war. Wir werden uns von Gott nur rufen lassen, wenn wir eine gewisse Einsicht haben. Wenn wir bereits ahnen, dass Gott recht hat, aber noch zu schwach sind, daraus die Konsequenzen zu ziehen. Das ist nämlich der Grund, warum Gott uns ruft. Selbst in dem Christenverfolger, der den Ruf Gottes hört, schlummerte vorher schon, wenn man mit den Leuten dann redet, und ich bin in so einer Arbeit eben involviert, wenn man mit den Leuten dann redet, dann erzählen sie das. Selbst in dem Christenverfolger schlummerte vorher schon eine gewisse Einsicht. Und deshalb hört er den Ruf. Eine Einsicht, die jetzt aktualisiert wird, der Zuruf Gottes. Wenn diese schlummernde Einsicht aber nicht da ist, wird man den Ruf zwar hören, aber nicht hingehen. Man wird ihn umdeuten, sich ihm entziehen. Es nutzt nichts, wenn wir als bewusste Christen angeblich auf das Reden Gottes warten, aber diese schlummernde Einsicht nicht haben. Wenn wir stolz und selbstbewusst eigentlich nur eine Gelegenheit suchen, um mit Gott darüber zu argumentieren, dass unsere selbstbezogene Art zu leben, unsere verwässerte Art zu glauben, unsere verfehlte Sicht auf Zeit und Ewigkeit doch vollkommen okay wären. Es nutzt nichts zu behaupten, man warte auf das Wort Gottes, wenn wir letztlich gar nicht zum Perspektivwechsel bereit sind, wenn wir Gottes Urteil gar nicht akzeptieren wollen. Unser Verwalter, obwohl er nicht richtig handelt und lebt, hat er doch eine Einsicht, die ihn dazu führt, dass er sich erstens rufen lässt und zweitens das Urteil des Eigentümers akzeptieren kann. Und jetzt kommt das Dritte, was wir von ihm lernen können. Er handelt sofort und konsequent. Er wird aktiv. Er hat nur eines im Blick, seine Zukunft sichern. Seine Zukunft muss gesichert werden. Er ist ganz auf das Zukünftige ausgerichtet. Die Gegenwart interessiert ihn im Moment gar nicht mehr. Sein verschwenderisches Leben interessiert ihn nicht mehr. Er ist konsequent darauf fokussiert, ein gutes Leben in der Zukunft für ihn zu ermöglichen. Und das ist wohl das, was Jesus tatsächlich von uns möchte. Alles Zeitliche soll unter dem Vorzeichen der Ewigkeit stehen. Es soll die Zukunft im Blick haben. Das ist der Grund, warum wir als Christen überhaupt da sind. Wir sollen unter dem Vorzeichen des ewigen Reiches Gottes unser Leben in dieser Welt leben. Die Füße fest auf dem Boden, aber den Blick nicht nach unten, sondern nach vorne gewandt. Konsequent. Nur so kann Anfreunden mit Vergänglichkeit funktionieren. Das ist kein passiver Akt der Selbstaufgabe, ach, was soll man machen, wir müssen eben am Ende alle sterben, sondern ein aktiver Akt der Zukunftsgestaltung. Ich darf sterben und dadurch in eine Zukunft bei Gott gehen und deshalb macht dieses Leben in dieser Zeit Sinn. Ich kann und soll von heute an alle anvertrauten Ressourcen so einsetzen, dass sie einen Wert im Hinblick auf die Zukunft haben. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Das Erste, ach, wir müssen alle sterben, das ist depressiver Fatalismus. Aber das Zweite ist optimistische Selbstwirksamkeit. Ich kann und soll als das Ebenbild Gottes, erlöst durch Jesus Christus, schon im Jetzt und Hier zur Ehre Gottes Ewigkeit gestalten. Und zum Schluss, wie geht das konkret? Bei den genannten Christenverfolger ist es klar, sehr oft sind Leute, die so eine Wende hinlegen in Richtung Zukunftsorientierung bei Gott, sehr oft werden solche Leute selbst zu missionarisch aktiven Menschen, nehmen große Verfolgung auf sich. Denn was könnte zukunftsorientierter sein, ewigkeitsorientierter sein, als Menschen für die Ewigkeit Gottes zu gewinnen? Aber was ist mit uns? Wir sagten ja eingangs, wir haben so viel, unser Leben, unsere Ressourcen, unsere Beziehungen, unsere Begegnungen. Alles können und dürfen wir konsequent zukunftsorientiert einsetzen. Auch wir können da, wo es Sinn macht, ein Wort für Menschen haben, das sie als Gottes Ruf verstehen können. Auch wir können für Menschen beten, auch wir können teilen. Zeit, Kraft und Geld. Selbst weniges kann man teilen. Und so endet dann auch unser Text, indem er dieses Beispiel aufgreift. Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Der springende Punkt ist am Ende, damit sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Die konsequente Ausrichtung unseres Lebens auf das eine Ziel. Die Ewigkeit bei Gott. Dass da der Umgang mit dem lieben Mammon, dem lieben Geld oder dem ungerechten Mammon und dem lieben Geld, von dem wir uns als abhängig empfinden, egal ob wir viel oder wenig davon haben, dass der da eine große Rolle spielt, das ist ein menschliches Dauerthema. Schon Augustin hat den schönen Satz gesagt, willst du ein kluger Haushalter sein, so gib, was du nicht behalten kannst, auf dass du empfängst, was du nicht verlieren kannst. Ob wir auch Geld teilen können, ist gewissermaßen ein Lackmustest für unsere Fähigkeit, unser Leben konsequent auf die Zukunft Gottes auszurichten. Jesus fordert uns durch diese Geschichte auf, und damit bin ich am Ende. Er fordert uns durch diese Geschichte auf, den Schleier der Manipulation abzuwerfen und uns von ihm rufen zu lassen, seine Perspektive auf unser Leben, seine Beurteilung anzunehmen und unser Denken, Leben und Handeln sofort und konsequent auf das auszurichten, was alleine zählt. Unsere Zukunft in seiner Gemeinschaft bei Gott. Und die Folge dieser konsequenten Ausrichtung wird nicht nur sein, dass wir ewiges Leben erhalten, sondern auch, dass wir heute schon freier werden und einen großen Teil unserer Angst verlieren. Sowohl der Angst, aus diesem Leben alles herausholen zu müssen, was geht, als auch der Angst vor dem Ende unserer Amtszeit, dem Sterben. Denn wir haben den Blick darüber hinaus ja schon konsequent eingeübt. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft. Bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.